HR Info. Wissenswert.
Menschen spielen gern, von Kindheit an, und unser Spieltrieb wird meist mit uns erwachsen. Die Spiele haben lange schon digitale Räume erobert, oder besser gesagt, auch in digitalen Welten lässt es sich vortrefflich spielen, mit PlayStation und Computerspielen. Aus einer früher eher männlichen wurde eine fast zur Hälfte weibliche Gamerszene. Und die am stärksten wachsende Gruppe sind übrigens die Senioren. Wirtschaftlich stark stellt Gaming mittlerweile die Filmindustrie in den Schatten. Im ersten Halbjahr 2020 wurden allein in Deutschland 3,7 Milliarden Euro mit Spielen umgesetzt. All das ist selbst bei der Bundeskanzlerin nicht unbemerkt geblieben. Sie sprach sich dafür aus, die Spieleindustrie in Deutschland zu fördern. Und dazu braucht es die Wissenschaft. In HR Info Wissenswert geht es heute um Games und ihre erstaunliche Entwicklung. Mein Name ist Heike Liesmann. Als vor 25 Jahren die PlayStation Games richtig populär machte, verließen Computerspiele nach und nach die nerdige Schmuddelecke. Seit Jahren steigen die Spielerzahlen quer durch alle Schichten, durch Corona nochmal gesteigert. An Universitäten wie der Technischen Hochschule in Köln wird dazu inzwischen gelehrt. Game Studies, eine ganz junge Disziplin, die wir im Folgenden auch vorstellen. Tobias Nowak beginnt sein Wissenswert-Feature über Games damit, wie ein Computerspiel sogar bei der Erforschung des Coronavirus hilft. Dafür schaut er zunächst in die USA.
It's crazy, but it's also amazing and beautiful.
Es ist zwar verrückt, aber auch verblüffend und schön.
April 2020. Lexi Walls ist begeistert. Die Postdoktorandin in der Abteilung für Biochemie an der Universität von Washington in Seattle forscht an einem sehr spezifischen Aspekt des Coronavirus.
Right now we are working on SARS-CoV-2, which is
zurzeit arbeiten wir am SARS-Coronavirus 2, dem Träger der Krankheit Covid-19. Wir versuchen einfach alles über den Virus herauszufinden.
Das Besondere an diesem Forschungsprojekt ist, dass Laien entscheidend mithelfen können, eines der dringendsten Probleme zu lösen, an dem auch Biochemiker und Molekularbiologen weltweit forschen.
Wir versuchen, die Struktur der verschiedenen Proteine des Virus auf einer atomaren Ebene zu verstehen, um so dann die Interaktionen der Proteine nachvollziehen zu können. Besonders konzentrieren wir uns auf das sogenannte Spike-Protein, das um den Virus eine Krone bildet, von der sich der Name des Coronavirus ableitet.
Bei der Erforschung des Virus hilft nun ein Computerspiel mit, das die Universität Seattle vor über 10 Jahren entwickelte. Folded. Über die Website der Uni lässt sich das verhältnismäßig kleine Programm herunterladen und nach wenigen Tutorials können selbst medizinische Laien und Physikanalphabeten den Biochemikern helfen, vorausgesetzt sie haben Freude am Puzzeln. Denn Folded präsentiert bestimmte molekulare Problemstellungen als dreidimensionale Puzzles. Selbst wenn die chemischen Bestandteile eines Proteins bekannt sind, die Wirkweise des Proteins ergibt sich nur über seine räumliche Struktur. Bei diesem Problem kann selbst künstliche Intelligenz nur begrenzt helfen, da die Anzahl der Faktoren, die sich gegenseitig beeinflussen, so hoch ist, dass selbst Computer an ihre Grenzen gelangen. Denn wir Menschen haben den Maschinen etwas voraus, nämlich unser unvergleichbares Talent, Muster in vermeintlichem Chaos zu erkennen. So wurden durch Folded in den letzten Jahren schon einige Lösungen für Probleme gefunden, an denen die Forschung bis dahin gescheitert war.
Crowdsourcing lässt auch innovative und einzigartige Formen zu, auf die Forscher nie gekommen wären. Außerdem gibt es von uns, Forschern, nur wenige. Wenn wir nun per Crowdsourcing Tausende von Menschen dazu holen, kommen sehr viel mehr Lösungsvorschläge zusammen.
Das Computerspiel Folded wurde jedenfalls nach Ausbruch der Pandemie sehr schnell für die Corona-Forschung eingesetzt. Biochemikerin Lexi Walls.
In Folded haben wir einen kleinen Teil des Spike-Proteins als Puzzle aufbereitet. Dieser Teil des Spike-Proteins ist die sogenannte Rezeptor-Bindungsdomäne. Dieses Segment ist sehr wichtig, da der Virus sich darüber an Wirtzellen andockt. Das Ziel dieses Folded-Spiels ist es, ein Protein zu gestalten, das diese Interaktion der Rezeptor-Bindungsdomäne mit unseren Zellen blockiert.
Of the coronavirus spike receptor binding domain to the host cell or our cells.
Folded-Spielerinnen und Spieler können nun versuchen, ein Protein zu erfinden, das die Rezeptorbindungsdomäne auf den Spikes einer Coronavirus-Zelle räumlich so besetzt, dass sie an keine menschliche Zelle mehr andocken kann. Außerdem muss das Protein so gebaut sein, dass es sich tatsächlich von selbst passend zusammenfaltet und im Labor replizierbar ist. Das wäre tatsächlich ein Durchbruch bei der Bekämpfung des Coronavirus.
Innerhalb der Grenzen des Spiels kann man etwas erschaffen, das es in der Natur womöglich noch nie gab, das aber trotzdem als gefaltetes, funktionales Protein einsetzbar ist.
Die vielversprechendsten Proteindesigns der Folded-Spielerinnen und Spieler wurden bereits im Labor der University of Washington getestet. Blockieren sie tatsächlich die Spike Proteine und lassen sie sich in Masse herstellen? Auf jeden Fall überzeugten Folded und die Idee, gemeinschaftlich und spielerisch der Menschheit zu helfen, die Jury des Deutschen Computerspielpreises 2020, dieses Spiel mit einem Sonderpreis auszustatten. Folded ist nur ein Beispiel für die vielen Berührungspunkte, die sich zwischen dem Medium der Games und der Wissenschaft entwickelt haben. Digitale Spiele sind heutzutage nicht nur Selbstforschungsobjekt geworden, sondern können offenbar ihrerseits Forschung in vielen Sachgebieten unterstützen. Der Weg hierhin beginnt in den 1950er Jahren, schon damals in der Welt der Wissenschaft. Videospiele und Computerspiele, Third-Person- oder Ego-Shooter, Open-World-Games, Plattformer und Battle Royale. Begriffe und Geschichte der interaktiven Unterhaltungselektronik sind für Menschen, die sich nicht als Gamer begreifen, oft eher nebulös.
Die ersten digitalen Spiele entstanden bereits in den 1950er Jahren im Rahmen der künstlichen Intelligenzforschung, also auf Mainframe-Computern in großen Forschungslaboren. Das waren Adaptationen von analogen Brettspielen wie Schach.
Professor Gundolf Freiermuth, Mitbegründer und Co-Direktor des Cologne Game Lab der Technischen Hochschule Köln.
Und auch die Text-Adventures der 1970er Jahre, die nächste Entwicklungsstufe digitaler Spiele, wurden zuerst auf solchen Großcomputern programmiert und gespielt. In Colleges und Universitäten, primär im angelsächsischen Bereich. Das heißt, das digitale Spielen hat nicht mit Unterhaltungselektronik angefangen.
Mainframe-Computer, also Großrechner. Anfangs noch mit Lochkarten, später mit Magnetbändern. Wie sie sich fast nur Universitäten und militärische Forschungseinrichtungen leisten konnten, sind die Urahnen moderner Spielelektronik. Und die Spieler? Studenten und Forscher, damals tatsächlich fast nur Männer, die diese Rechenmonster in ihrer Freizeit nutzten, um simpelste Spiele zu programmieren. Zuerst nur Textabenteuer, denn es gab keine Bildschirme für grafische Darstellungen. Später entstanden dann grafikbasierte Spiele wie das legendäre Pong, eine zweidimensionale Ping-Pong-Variante, in der der Ball, damals noch ein ziemlich großes, eckiges Pixel, von den Spielern hin und her geschoben wurde. Ab den 70er Jahren kamen elektronische Spiele erstmals auf den Markt in Form von Automaten, teuren großen Maschinen mit einem Bildschirm, ein paar Knöpfen, vielleicht sogar einem Joystick. Da niemand sich so ein Gerät für daheim leisten konnte, entwickelten sich Video-Arcades, Lokale, in denen diese Videospielmonolithen reihenweise herumstanden und Geld fraßen. Auf Kinder und Jugendliche übten diese Arkaden einen unwiderstehlichen Zauber aus. Hier wurden Pac-Man-Highscores erreicht und Popkultur geschaffen, wie zum Beispiel der Spielfilm Tron aus dem Jahr 1982.
Hey, 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 it's the big master control program everybody's been talking about.
Bei den Spielen handelte es sich fast ausschließlich um Geschicklichkeitsspiele in allen Formen und Farben.
Solange wir es mit teurer Rechenzeit auf einem Mainframe-Computer zu tun haben oder mit Automaten in einer Arkade, wo man ständig Münzen nachschmeißen muss, ist es klar, dass primär kurze Spiele angeboten werden, die nicht besonders narrativ sind und meistens auch nicht besonders innovativ.
Parallel entwickelte sich seit den frühen 70er Jahren, dank neuer Mikrochip-Technologie, erstmals ein Markt für Videospielkonsolen. Videospielkonsolen waren und sind Geräte, die man an einen Fernseher anschließt, deshalb Video. Die Spiele auf einer Konsole lassen sich über ein spezielles Eingabegerät steuern, einen Joystick, einen Controller, ein Joypad. Namen und Formen dieser Steuergeräte sind sehr vielseitig. Mit den Videospielkonsolen wurde aus dem öffentlichen und sozialen Gaming-Vergnügen zunehmend ein privates, dem vor allem Kinder auf dem heimischen Fernseher nachgehen konnten. Nach der Magnavox Odyssey eroberten ab den 80ern Konsolen wie das Nintendo Entertainment System, NES, oder die Sega Genesis die Herzen der Teenager. Benannt wurde diese Generation nach einem technologischen Detail, das sie einte, die 16-Bit-Konsolen. Sega! Aber Mitte der 90er Jahre kam die elektronische Unterhaltung an eine Weiche und sie fährt heute noch auf dem Gleis, das sie damals wegführte aus den Videospielhallen in den Fußgängerzonen.
Dieser Sumpf scheint weit weg von ihrem sicheren, gemütlichen Wohnzimmer, dachten sie. Doch mit PlayStation bedrohen die gleichen Gefahren ihr kuscheliges, trautes Heim.
1994 betrat der Elektronikkonzern Sony erstmals die Gaming-Szene und erhob Gaming zu einem popkulturellen Phänomen. Dank seiner neuen Konsole, der PlayStation.
CD-ROM-Technologie, Echtzeit-3D-Grafik, über 80 Videospiele. Das ist kein Witz.
Technische Grundlage war die Entwicklung der CD, die sich, jenseits der Nutzung als Klangmedium, schnell zu einem wichtigen Datenträger entwickelte, auch für aufwendige Digitalgrafiken. 1994 kam die PlayStation in Japan auf den Markt, 1995 in Europa. In langen Schlangen standen die Gamer vor den Elektronikgeschäften, um 599 Mark für die Konsole auszugeben. Die PlayStation sah anders aus als die bisherigen Konsolen, eher schlank, glatt und in einem an die Raumfahrt erinnernden Hellgrau. Nintendos N64 und Segas Dreamcast wirkten über Nacht völlig veraltet. Der Controller, das beidhändig gehaltene Steuergerät, war den Konkurrenten weit voraus. Auch heutige, moderne Controller ähneln immer noch sehr dem der PlayStation von vor 25 Jahren. Und die Grafik? 3D war zwar keine neue Erfindung, aber bis dahin vor allem etwas für Ingenieure und Windows-Bildschirmschoner. Aber jetzt konnten Gamer 3D-Grafik in nie dagewesener Qualität selbst erleben. Interaktiv. Gamer Tobias Kim erinnert sich.
Was mich am allermeisten geflasht hat, das war auf irgendeiner Party, da war eine Demo am Laufen mit so einem Rochen im Wasser und der war animiert und man konnte mit dem Joypad dann um diesen Rochen rumfahren und dazu lief dann im Hintergrund sphärische Musik. Da habe ich dann stundenlang zugeguckt.
Und das hat dann natürlich das Gleichgewicht verändert. Atari, Nintendo, Sega, das waren die großen Firmen damals. Davon kennt man heute eigentlich nur noch Nintendo. Sony hat damals auf Anhieb über 100 Millionen Playstations verkauft, wenn ich mich richtig erinnere. Damit teilte Sony für die nächsten 25 Jahre im Bereich der Konsolenspiele den Markt neu auf.
Wow, what a start! This is just what I wanted to see!
Der Marketingansatz von Sony war entscheidend für diesen Erfolg und läutete einen Paradigmenwechsel in der Spielkultur ein. Die neue Spielkonsole sollte nicht mehr nur im Kinderzimmer stehen, sondern ins Wohnzimmer umziehen. Sony hatte erkannt, die Teenager, die in den 80er Jahren spielten, waren inzwischen junge Erwachsene geworden. Dies war die neue Zielgruppe. Große Summen wurden in eine Werbekampagne gesteckt, die sich ausdrücklich von Kindervideospielen absetzte. Ihr Höhepunkt war, dass Sony die MTV Music Awards 1995 sponserte und Michael Jackson als Werbeträger gewinnen konnte. Auch inhaltlich wendete sich Sony vom bisherigen Klientel, Kindern und Jugendlichen, etwas ab. Die Spiele sollten dafür sorgen, dass PlayStation Popkultur wird. Exemplarisch hierfür steht das legendäre Sci-Fi-Rennspiel Wipeout. Auch Gamer Markus Laubach spielte es damals.
Zu Wipeout bin ich sehr schnell gekommen. Und natürlich hat mich der Soundtrack geflasht. Dass es dann auch noch die Möglichkeit gab, die Spiele-CD einfach zu nehmen, in eine Audioanlage zu spielen und die Tracks auf einer Audioanlage anzuhören, das war einfach Next Level.
Spieler hatten bis dahin meist wenig Wert auf gute Musik gelegt, erst recht nicht auf moderne. Aber auf dem Wipeout-Soundtrack spielten sogar diverse britische Elektronika-Künstler wie Leftfield oder die Chemical Brothers. Und mit Lara Croft hatte die PlayStation sofort ihr erstes Pin-Up-Model.
Was muss ein Mann tun, um solche Aufmerksamkeit von Ihnen zu kriegen?
Schwer zu sagen, aber Sie machen sich bisher ganz gut.
Na toll.
Tomb Raider wurde eine bis heute erfolgreiche Serie, die auch den Sprung in andere Medien schaffte, wenn auch mit einigen stilistischen Runderneuerungen. Frauendarstellungen und Frauenrollen in Computerspielen waren lange Zeit sehr problematisch, oft stark sexualisiert, selten selbstständig, meist untergeordnet. Aber in den letzten Jahren wuchs das kritische Bewusstsein für diese Schieflage und in jüngeren Games treten immer häufiger emanzipierte und voll bekleidete Frauen in tragenden Rollen auf. In den 90er Jahren begann auch eine Entwicklung, die sowohl den Markt als auch den öffentlichen Diskurs über Computerspiele für viele Jahre prägen sollte. Professor Gundolf Freiermuth:
Das große neue Genre, das da entsteht, sind eben die FPS, die First-Person-Shooters.
Diese Ego-Shooter, auch Baller- oder sogar Killerspiele genannt, versetzen die Spielenden in die Rolle einer bewaffneten Person. Aus einer persönlichen Perspektive, der Ego-Perspektive, stürzt man sich in manchmal chaotisch wilde, manchmal taktisch herausfordernde Feuergefechte. In der comichaft überzeichneten Wolfenstein-Reihe schießt man Nazis über den Haufen. Im hyperrealistischen Call of Duty kämpfte man früher gegen Sowjets, heute gegen Terroristen. Und in den dröhnenden Doom-Spielen geht es gegen die Dämonen der Hölle. Alles ab 18. Die sehr unmittelbare Sicht auf das Kampfgeschehen, die manchmal an Splatter-Filme angelehnte, explizite Brutalität, in der viel Blut spritzt, wurde für Außenstehende immer verstörender, je besser die Grafik wurde.
Und dann in den Nullerjahren, 2000er Jahren, kommen wir dahin, dass zunehmend fotorealistische Qualität erzeugt wird. Dass man ja heute, wenn man einen Raum betritt, Schwierigkeiten hat zu entscheiden, läuft da ein Film oder läuft da ein Spiel?
Obwohl Spiele, die Gewalt ausgiebig darstellen, nur an Volljährige verkauft werden dürfen, so wie Horrorfilme oder Schnaps, wurden sie lange Zeit für reale Gewalttaten verantwortlich gemacht.
Es ist nicht zu bezweifeln, so war es auch in diesem Fall, dass das unerträgliche Ausmaß von gewaltverherrlichenden Spielen im Internet auch eine schädliche Wirkung auf die Entwicklung gerade junger Menschen hat.
2016 erklärte der damalige Innenminister de Maizière nach dem Amoklauf in München, dass viele Studien einen Zusammenhang zwischen Gewalt in Spielen und gewalttätigem Verhalten belegten. Allerdings zog er sich bald von dieser Position zurück, nachdem sogar konservative Zeitungen wie die Frankfurter Allgemeine zu bedenken gaben, dass die Studienlage gar nicht so eindeutig sei, wie vom Minister behauptet. Die in den 90er und Nuller Jahren übliche Aufregung um Killerspiele wollte sich nicht wieder einstellen. Was hatte sich geändert?
Die Aufregung verlagert sich nun zu den Smartphones, weil diese Selbstmord, Sucht oder ähnlich Schlimmes auslösen sollen. Es ist ganz natürlich für diese Art moralischer Panik, dass die Leute irgendwann gelangweilt davon sind und sich ein neues Thema suchen.
Meint Professor Christopher Ferguson, Sozialpsychologe an der Stetson University in Florida, in Sachen Games auch Berater der US-Regierung unter Obama.
Ja, das klingt schlimm, aber so eine moralische Panik endet, wenn ihr Publikum stirbt. Das war so mit Comics und Rockmusik in den 80ern, Groschenromanen im 19. Jahrhundert oder mit Bibelübersetzungen aus dem Lateinischen.
Aber es gibt vor allem ein handfestes wissenschaftliches Problem in der Diskussion um Gewalt in Games. Carmen Ng, Postdoktorandin an der Uni Bremen, untersuchte in einer Metastudie die Vielzahl vorliegender Untersuchungen.
Viele Veröffentlichungen leiden unter Befangenheit der Forscher und 2/3 aller psychologischen Studien zum Thema ließen sich nicht replizieren. Außerdem bieten sich die Daten solcher Untersuchungen oft für ganz unterschiedliche Auslegungen an.
Die Debatte um Gewalt in Computerspielen ließ in den letzten Jahren deutlich nach. Nicht zuletzt, weil mittlerweile zum Beispiel selbst im Bundestag Menschen mit Ballerspiel-Vergangenheit sitzen, ohne verhaltensauffällig zu sein. Dass immer mehr Menschen schon Erfahrungen mit Games, auch mit Gewalthaltigen, gemacht haben, ist ausschlaggebend. Denn die Wahrnehmung unterscheidet sich fundamental, je nachdem, ob man ein Spiel selbst spielt oder jemandem beim Spielen zuschaut. Abgesehen davon sind Schießereien als Spielprinzip äußerst interessant, weshalb Schneeballschlachten auch von Pazifisten gerne ausgefochten werden. Und Konflikt, Wettkampf und Kampf stehen im Zentrum sehr vieler Spiele, bei denen es ums Gewinnen geht. Der renommierte Entwicklungspsychologe Professor Rolf Oerter hebt noch einen weiteren archaischen Aspekt hervor, der Ballerspiele attraktiv macht.
Wenn Sie ein Gerät haben, ein Kriegsgerät, mit dem man aus der Ferne durch Knopfdruck einen Effekt auslöst, der ganz woanders dann eintritt, dann ist das eine Art der modernen Magie. Und das Schießen, diese Vorliebe für Schießen, die hat damit etwas zu tun.
Ein anderes Reizthema, das vor allem Nichtspielende immer wieder ansprechen, ist die Spielsucht. Es gibt sie tatsächlich und inzwischen auch Kliniken mit Spezialabteilungen für dieses Krankheitsbild. Spielentwickler haben über die Jahre viele Techniken entwickelt, die das Hirn der Spielenden im Minuten- oder gar Sekundentakt in Endorphin baden lassen. Aber das versuchen Buchautoren und Filmregisseurinnen auch. Der Grund für eine Spielsucht ist, anders als bei Substanzabhängigkeiten, nicht das Spiel selbst, sagt auch Gundolf Freiermuth.
Eine Kausalität lässt sich nicht nachweisen. Aber nicht, weil wir zu ungeschickt wären, um in unseren Experimenten das nachweisen zu können, sondern weil sie sich halt tatsächlich nicht nachweisen lässt. Aber man muss natürlich sehen, dass da etwas ist. Eine konstante Furcht, die das Auftauchen neuer Medien begleitet. Seit den Klagen über die Lesesucht. Angst und Unwissenheit über dieses neue Medium. Ja, und nun ist dieses neue Medium eben nicht mehr so neu.
Digitale Spiele sind seit der Jahrtausendwende auch zunehmend ein akademisches Thema geworden. In der Lehre liegt der Schwerpunkt deutlich auf der Qualifizierung, erfolgreiche Produkte herzustellen. Kanzlerin Merkel.
Deshalb liegt es uns auch sehr daran, in Deutschland nicht nur talentierte Spieler, sondern auch erfolgreiche Spieleentwickler und Unternehmensgründer zu haben.
Entsprechend gibt es in Deutschland eine Handvoll meist privater Hochschulen und Institute, die Game Design anbieten, also einen technischen Studiengang, der zum Beispiel vermittelt, wie die aufwendigen, heutzutage oft fotorealistischen Grafiken und spektakulären Animationen in Games programmiert werden. Aber einen Studiengang, der sich der geisteswissenschaftlichen Erforschung des Phänomens Computerspiele widmet, den Game Studies, findet man in Deutschland nicht.
Also in Deutschland gab es die erste Professur, die Game Studies im Titel hatte, 2014. Das war, wenn ich das unbescheiden sagen darf, meine Professur an der TH Köln.
Professor Freiermuth war 2010 Mitbegründer des Cologne Game Lab, einem Institut der Technischen Hochschule Köln.
So wie Sie Literaturwissenschaft oder Filmwissenschaft studieren können, so können Sie bislang noch nicht Gameswissenschaft studieren, Game Studies, nein. Das ist aber etwas, was jetzt so rein historisch gesprochen nicht einmal so überraschend ist. Wenn Sie sich die ersten deutschen Filmschulen angucken, die gegründet wurden, die hatten auch keine Filmwissenschaft. Das ist später dazu gekommen. Aber die ersten, sagen wir mal, 10 Jahre hatten die das nicht.
Die praktischen und technischen Fertigkeiten neuer Medien wurden also immer schon früh gelehrt. Theorie und Forschung folgten erst viel später. Immerhin sind Game Studies am Cologne Game Lab ein Pflichtfach, auch für alle technischen Studiengänge. Der interdisziplinäre Anteil ist dabei groß.
Kann ich eigentlich wirklich Film oder Games lehren, ohne dass ich etwas von der Malerei weiß? Geht das eigentlich? Oder kann ich Games lehren, ohne dass ich was von Film verstehe? Kann ich Film lehren, ohne dass ich etwas vom Theater weiß? Film und Games, das sind audiovisuelle Gesamtkunstwerke. Und es bietet sich natürlich an zu sagen, dass es einen größeren Blick braucht, als nur auf jeweils eines dieser Medien.
Die inzwischen über 200 Studierenden, die hier ihren Master oder Bachelor machen, lernen nicht nur harte Informatik, sondern auch viel über diverse andere Kunstformen.
Aber das zweite große Standbein ist natürlich die Forschung. Wir machen eine Vielzahl großer Forschungsprojekte, die teils theoretische Forschung sind, aber zu einem hohen Anteil auch angewandte Forschung sind. Also Forschung, in der Spiele entstehen. Ob das Sprachlernspiele sind oder Möglichkeiten in Virtual Reality die Zukunft sozusagen zu erfahren, wie die Installation, die wir gerade für das neue Deutsche Museum in Nürnberg machen. In der Forschung zu digitalen Spielen sind wir definitiv führend und nicht nur in Deutschland.
Computerspiele sind ein ambivalentes Medium. Einerseits Hochtechnologie, die die Grenzen dessen, was digital möglich ist, ständig verschiebt. Andererseits Unterhaltungsindustrie, in der viel nach Bauchgefühl läuft und noch wenig erforscht ist. Was vor 40 Jahren das exklusive Hobby einer kleinen Gruppe wissenschaftsaffiner Nerds war, ist heute Alltag für die Hälfte der Gesellschaft, quer durch Geschlechter, soziale Schichten und Altersgruppen. Was sie eint, ist der urmenschliche Spieltrieb, dem man nirgendwo so umfassend und abwechslungsreich nachgehen kann wie in Games. Manchmal sogar nutzbringend für die Wissenschaft, findet Biochemikerin Lexi Walls.
It's crazy, but it's also amazing and beautiful.
Es ist zwar verrückt, verrückt, aber auch verblüffend und schön.
Games und Wissenschaft. Die Computerspielszene wird erwachsen. Das war ein Beitrag von Tobias Nowak. Das eben vorgestellte Cologne Game Lab will seine nächste Wissenschaftskonferenz übrigens öffnen. Nicht-Akademiker und Gamer, alle sind eingeladen, an der Online-Konferenz Clash of Realities mit Vorträgen und Diskussionen teilzunehmen, am 18. und 19. November. Ab Anfang November kann man sich kostenfrei registrieren. Infos und die Sendung hr-info wissenswert gibt's als Podcast ebenfalls immer online auf hr-info-radio.de und natürlich in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Heike Liesmann.